Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovation Implemented, dem MGM-Podcast rund um Themen der digitalen Transformation. Mein Name ist Nadine Kneschke und ich bin bei MGM für die Kommunikation verantwortlich. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das in den letzten Wochen bereits für Aufmerksamkeit gesorgt hat. MGM stellt seine Entwicklungsplattform A12 Open Source. A12 ist das Herzstück vieler komplexer Softwareprojekte, die MGM für mehrere Jahre für Kunden aus der öffentlichen Verwaltung sowie der Privatwirtschaft entwickelt hat. Und ab Ende Mai ist der Code dann öffentlich für alle verfügbar. Heute reden wir darüber, was hinter dieser Entscheidung steckt, welche Überzeugung MGM dazu treibt, den Code jetzt freizugeben und was das für den Softwarestandort Deutschland bedeutet. Darüber spreche ich mit Sergio Lorena, Mitglied der MGM-Geschäftsleitung. Hallo Sergio, schön, dass du heute Zeit gefunden hast.
Ja, hallo Nadine. Vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf.
Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich sagen, du stellst dich einmal kurz vor. Was ist deine Rolle bei MGM und wie lange bist du schon dabei?
Sehr gerne. Mein Name ist Sergio Lorena. Der Name sollte Ihnen, liebe Zuhörer, spanisch vorkommen, denn ich bin gebürtig aus Madrid. Ich bin Wirtschaftsinformatiker und seit 1999 in Deutschland. Bei MGM bin ich seit über 20 Jahren tätig. Und ich hatte über diese Zeit die Chance, dabei viele verschiedene Rollen auszufüllen. Vom Java-Entwickler über technische Leitung in Entwicklungs- und Qualitätssicherungsthemen bis hin zum Gesamtprojektmanager. Und seit Ende 2020, boah, wie die Zeit vergeht, bin ich Mitglied der Geschäftsleitung bei MGM.
Alles klar. Dann würde ich sagen, beschreib doch einfach mal direkt, was ist A12 und wie würdest du es jemandem erklären, der vielleicht noch nie davon gehört hat?
Okay. A12 erklärt sich am besten, wenn man die Geschichte von MGM betrachtet. Wir sind von Anfang an spezialisiert auf die Entwicklung von Enterprise-Anwendungen und entsprechend haben wir über die Jahre auch gute Techniker aufgebaut, die Projekte erfolgreich in Produktion bringen. Was wir aber dabei beobachtet haben, ist, dass die Projekte isoliert voneinander arbeiten und deshalb nicht von den Erfahrungen der anderen profitieren. Wir ließen also hier einen großen Effektivitätshebel ungenutzt. Und die Lösung hieß letztlich, projektübergreifend gemeinsame Komponenten zu entwickeln. Dazu muss man wissen, dass A12 steht für Allianz 2012. Das war das erste Jahr, in dem mehrere Projekte zusammenkamen, um genau das zu tun. Und aus dieser Allianz ist die Plattform A12 entstanden. Was A12 konkret ist, A12 setzt auf modellbasiertes Software Engineering. Deshalb kategorisieren wir sie als eine Low-Code-Plattform, aber Low-Code auf Enterprise-Niveau. Die Plattform ermöglicht Fachexperten und fachnahen Technikern, ihre Geschäftslogik in Form von Modellen umzusetzen, ohne tief in die komplexe Welt der Programmierung einsteigen zu müssen. Und diese Trennung zwischen Fachlichkeit und Technik ist ein riesiger Hebel in der Praxis. Also, zusammengefasst, A12 ist eine offene Plattform für die modellbasierte Entwicklung von geschäftskritischen Applikationen, inklusive professionelle individuelle Softwareentwicklung, KI-Unterstützung, aber auch Systemintegration.
Alles klar, Sergio. Hast du ein konkretes Beispiel für uns?
Ja, natürlich. Das bekannteste Beispiel ist Elster, ein großes Ökosystem der Steuerverwaltung, was viele von Ihnen sicher auch mindestens jährlich nutzen. Die spezielle Low-Code-Ausprägung bei Elster bedeutet, dass Steuerfachexperte in der Finanzverwaltung die gesamte fachliche Kette digital aufbauen. Das heißt, mit der Entwicklungsumgebung, wenn wir sie zur Verfügung stellen, implementieren ihre Steuerlogik in Modellen. Und diese Modelle werden für ganz verschiedene Zwecke genutzt. Also für die Gestaltung der Formulare, für die Validierung von Eingaben, für Berechnungen, aber auch für das Mapping von Daten. Das ist sehr interessant. Und typisches Beispiel wäre, die Daten aus einer Riester-Rentebescheinigung ins Einkommensteuerformular zu übernehmen. Dafür werden die Daten transformiert und gemappt. Und das Ganze ist ein Kern der Steuerfachlichkeit. Und letztlich werden die Modelle auch für die Qualitätssicherung genutzt. Aber ich denke mal, an der Stelle höre ich auf, weil ich denke mal, damit hätten wir ganz, ganz viel Stoff für einen eigenen Podcast. Vielleicht an der Stelle, was A12 dabei besonders macht, die Plattform ist offen gestaltet. Das heißt, sie ermöglicht, dass Technikern gemäß ihren Projektbedürfnissen individuell die Plattform erweitern. Und man sieht es auch an den Zahlen. In der Zwischenzeit machen Projekte, die auf A12 aufbauen, rund 60-70% unseres Umsatzes aus.
Alles klar. Und jetzt habt ihr darüber nachgedacht, A12 Open Source zu stellen. Was hat den Ausschlag dafür gegeben?
Ja, das hat sich über einen längeren Zeitraum entwickelt. Also es war kein einzelner Moment, sondern eher der wachsende Druck aus verschiedenen Richtungen. A12 wird stark im Public Sector eingesetzt und dort ist der Ruf nach digitaler Souveränität und nach dem Einsatz von Open Source Software stetig gewachsen. Das können sicher einige von unseren Zuhörern auch bestätigen, die in den letzten Jahren viele von diesen Public Sector Kongressen besucht haben. Und inzwischen muss man sagen, dass digitale Souveränität kein Trend mehr ist, sondern aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage das Ganze eine echte Frage von staatlicher Handlungsfähigkeit geworden ist. Wir haben A12 von Anfang an bewusst auf offene Standards entwickelt und letztlich vor circa 1,5 Jahren haben wir dann den nächsten Schritt gemacht und entschieden, die Plattform selbst Open Source zu stellen. Konkret, seit Ende Mai 2026 ist A12 veröffentlicht auf OpenCode, das ist die zentrale Open Source Plattform für die deutsche öffentliche Verwaltung, und auf GitHub.
Alles klar, da sind wir gespannt. Was versprecht ihr euch strategisch davon oder auch kulturell fürs Unternehmen?
Ja, also strategisch sind wir vor allem zwei Dinge. Erstens fallen Barrieren weg. Es gab in der Vergangenheit Projekte und Behörden, die A12 gerne eingesetzt hätten, bei denen aber proprietäre Software politisch schwierig war. Und das ist jetzt anders. Und zweitens öffnen sich auch neue Türen, zum Beispiel bei Digitalinitiativen von Ministerien, die digitale souveräne Ökosysteme aufbauen. Und zur kulturellen Dimension, unsere MGMis, so nennen wir unsere Kolleginnen und Kollegen bei MGM, nutzen selber seit Jahren Open Source Software. Und jetzt können wir mit A12 selber etwas zurückgeben. Und das macht sie natürlich stolz.
Gab es intern auch Gegenstimmen oder Bedenken? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
Oh ja, die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Also es wäre unehrlich, das zu behaupten. Denn es gibt auch reale Risiken, wenn man eine solche komplexe und gewachsene Plattform öffentlich macht. Ja, es gibt Fragen rund um die Lizenzierung, auch wie man mit dem Wettbewerb umgeht, etc. Das heißt, wir haben von Anfang an ein Programmmanagement aufgesetzt, das diese Risiken systematisch identifiziert und auch konkrete Maßnahmen entwickelt, um diese zu minimieren. Und ja, am Ende war die Abwägung klar. Die Chancen überwiegen die Risiken deutlich und deshalb haben wir die Entscheidung so getroffen, wie wir sie getroffen haben.
Alles klar, aber da steckt ja bestimmt auch ein wenig Vorbereitung noch dahinter, wenn man so einen gewachsenen Enterprise-Stack wie A12 am Ende Open Source stellen möchte. Kannst du uns kurz erklären, was dazu nötig ist?
Oh ja, also das ist in der Tat sehr viel Arbeit, also mehr als man von außen vielleicht vermutet. Denn zunächst müssen wir alle Drittlizenzen prüfen und sicherstellen, dass sie auch mit der von uns gewählten Lizenz kompatibel sind. Also vielleicht dazu, wir haben uns für die EUPL-Lizenz entschieden. Das ist eine europäische Open-Source-Lizenz, die sehr gut zu unserem Kontext, auch insbesondere im Public-Sektor, passt. Dann mussten wir auch solche Sachen angehen wie die Dokumentation. Dort muss auch klar unterschieden werden zwischen Community-Features und kommerziell lizenzierten Zusatzkomponenten. Und schließlich haben wir auch Supportmodelle erarbeitet, die wir zusammen mit der Plattform anbieten. Und das alles muss stimmen, bevor wir die Plattform natürlich Open Source stellen. Ach ja, und beinahe vergessen, natürlich auch die ganze Marketingstrategie und die Welt darüber zu erzählen.
Okay, wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, dass es auch intern Bedenken gab. Wie habt ihr jetzt die Entwicklerteams auf diesem Weg mitgenommen? Wie habt ihr diesen Wandel vorbereitet?
Ja, die Akzeptanz von unseren Entwicklern war von Anfang an da. Denn wie wir vorhin auch schon gesprochen haben, unsere GMs sind stolz darauf, dass wir diesen Schritt machen. Was die technische Seite angeht, wir haben bereits eine sehr gute Basis. Und der Kern von AI12 ist und war für unsere Kunden schon immer als Source Available zugänglich. Das heißt, der Schritt, den wir jetzt machen zu Open Source, bedeutet im Wesentlichen, dass der Quellcode jetzt eine breitere Sichtbarkeit bekommt. Das heißt, das ist für die Teams, für die Entwicklungsteams nachvollziehbar. Es ist ein konkreter Schritt und kein Sprung ins Unbekannte für sie.
Das klingt doch gut. Du hast es gerade schon mal angesprochen, die technische Sicht und den technischen Teil. Was macht denn A12 da so besonders?
Ja, also das Kernprinzip kennen wir schon, als ich AI12 erläutert habe. Fachexperten können Validierungsregeln, Geschäftslogik etc. selbst implementieren, ohne Entwickler, ohne Codeänderungen. Und das Besondere an AI12 ist dabei, dass das auf echtem Enterprise-Niveau funktioniert. Also wir würden in der Fußballsprache dazu sagen, AI12 spielt in der Low-Code Champions League. Und was AI12 auch darüber hinaus wirklich besonders macht, die Plattform ist über Jahrzehnte in echten, hochkritischen Produktivumgebungen gewachsen. Dazu muss man auch wissen, dass die durchschnittliche Lebensdauer unserer Systeme bei über 10 Jahren liegt. Und solche Aspekte wie Sicherheit, Compliance, Barrierefreiheit etc. sind dabei keine Nachlieferungen, sondern von Anfang an in der Plattform mitgedacht. Ja, und da ist es noch die Offenheit der Architektur, die uns ermöglicht, immer mehr beispielsweise KI-Projekte in die Plattform zu integrieren. Und das ist für uns gerade ein sehr, sehr aktives Thema.
Okay, wir haben jetzt gerade schon von großen Enterprise-Projekten gesprochen. Das heißt, wir haben viel Code, den wir veröffentlichen, den wir Open Source stellen. Ihr habt entschieden, für den Anfang keine Contributions anzunehmen. War das eine bewusste Entscheidung und kannst du uns vielleicht erklären, was genau dahinter steckt?
Oh ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Wir stellen mit AI12 eine ausgereifte und große Plattform Open Source. Und entsprechend hoffen wir und gehen wir auch davon aus, dass die Resonanz in der Community groß sein wird. Das heißt, wir müssen uns auf zahlreiche Anfragen zu Contributions vorbereiten und das erfordert die passende Einheit auf unserer Seite aufzubauen, damit wir solche Anfragen professionell und geordnet bearbeiten können. Und deshalb haben wir uns tatsächlich bewusst entschieden, zunächst keine externen Contributions anzunehmen, bis wir diese passende Organisation aufgebaut haben. Und das ist übrigens kein ungewöhnlicher Ansatz. Einige andere Softwareprojekte haben in der Vergangenheit auch beim Start ihrer Open-Source-Schaltung das Produkt als Read-Only zur Verfügung gestellt. Und ja, Mensch. Letztlich, wie die Redewendung sagt, eine Kartoffel nach der anderen. Der erste Schritt ist getan, AI12 ist Open Source, der nächste kommt.
Okay, schönes Beispiel. Die Redewendung kannte ich noch nicht.
Oh, das haben
Aber
wir wahrscheinlich so zusammengereimt oder auf seine Spanisch übersetzt.
ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das klingt nach einer spanischen Übersetzung.
Ich hoffe dennoch verständlich.
Ja, ich denke, das sollte für alle verständlich sein. Kommen wir noch mal zu einem anderen Punkt. Wir haben jetzt viel über Technik und Vorbereitung gehört. Wenn wir das alles hinter uns gelassen haben, gibt es ja dann auch eine Zielgruppe, auf die wir zugehen wollen. Wen wollt ihr denn mit der Open-Source-Schaltung hauptsächlich erreichen und was haben die Nutzenden davon?
Ja, eine primäre Zielgruppe ist natürlich weiterhin die öffentliche Verwaltung, also Behörden, Institutionen, die langlebige Software brauchen und auch auf digitale Souveränität setzen. Und jetzt, wo die Barriere der proprietären Lizenzen gefallen ist, hoffen wir natürlich hier auch auf eine Verbreitung in weitere Bundesländer, Ministerien, kommunale Verwaltungen etc. Vielleicht schon ein konkretes Beispiel. In Schleswig-Holstein unterstützen wir inzwischen die Verwaltung bei der Migration von Access-Anwendungen auf die souveräne A12-Plattform. Und A12 ist aber längst nicht nur ein Thema für die öffentliche Verwaltung. Auch andere Branchen profitieren, etwa die Industrieversicherungsbranche, wo seit vielen Jahren einige Kunden mit A12 arbeiten. Und sicherlich werden auch weitere Branchen folgen, die einen souveränen und sicheren Umgang mit ihren Daten brauchen und gleichzeitig eine effiziente Plattform für ihre digitale Prozesse suchen. Und letztlich auch IT-Dienstleister wie MGM, die für ihre Kundenanwendungen oder sogar ganzen Anwendungslandschaften implementieren, sie können auch auf A12 aufbauen. Und an der Stelle möchte ich einen Irrtum ausräumen, denn A12 ist nicht nur für die Umsetzung von Formularen gedacht. Also sie ist kein Formularserver, sondern eine Plattform, die eine echte Ende-zu-Ende-Digitalisierung ermöglicht. Das heißt, von Online-Anträgen bis hin zu den Prozessen der Sachbearbeitung und das alles auch KI-gestützt.
Vielen Dank, Sergio. Erstmal bis hierher. Wenn wir jetzt einen kleinen Zeitsprung machen ins Jahr 2028 beispielsweise, woran würdet ihr merken, dass die Entscheidung A12 Open Source zu stellen die richtige war? Gibt es da schon Themen, die ihr euch überlegt habt?
Ja, also für mich gibt es drei Zeichen, an denen ich den Erfolg messen würde. Erstens, das Wachstum unseres Partnernetzwerks. Wir haben seit über 4 Jahren ein A12-Partnerprogramm aufgebaut. Darin sind beispielsweise Firmen, die als Solution-Partner agieren, das heißt, sie entwickeln eigenständig individuelle A12-Anwendungen. Aber auch Technologiepartnern, deren Softwareprodukte in A12-Lösungen integrieren. Und wenn dieses Netzwerk durch die Open-Source-Schaltung wächst, das ist für mich dann ein klares Signal für den Erfolg. Zweitens, auch die Anzahl der Verwaltungen, Behörden etc., die A12 einsetzen. Und ebenso auch die Akteure in Branchen außerhalb des Public Sectors. Ja, und drittens, und das ist vielleicht für mich das Wichtigste, dass wir dann bewiesen haben, dass A12 als Open-Source-Plattform weiterhin auf Enterprise-Niveau funktioniert. Das heißt, digitale Souveränität ist kein Floskel mehr, sondern etwas, was man herunterladen, anfassen und einsetzen kann.
Dann drücke ich die Daumen, dass ihr die richtige Entscheidung getroffen habt und A12 demnächst auch in weiteren Projekten der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz kommt oder eben auch in anderen Branchen. Und vielleicht als Abschluss für heute dein persönlicher Wunsch für das Open-Source-Projekt?
Oh ja, also ein Wunsch ist, dass A12 auf eine Gesellschaft trifft, die auf Open Source basierte digitale Lösungen nicht nur fordert, sondern auch entsprechend beschafft. Also es gibt einige positive Beispiele in der Vergangenheit, aber auch einige, die nicht so erfreulich sind, wenn es um Beschaffung von Software angeht. Und dabei denke ich immer an einen Artikel in der E-Government-Fachzeitschrift, die den Titel trug Open Source, gut beschafft statt gut gemeint. Und in diesem Artikel geht es um ein Positionspapier der Open Source Business Alliance, die sich für eine nachhaltige Beschaffung von Open Source Software einsetzt. Ja, dort werden die Vorteile von der engen Zusammenarbeit eines Auftragnehmers mit dem Hersteller der genutzten Open Source Software hervorgehoben. Das heißt, dadurch hat der Auftragnehmer dann einen direkten Zugang zum Hersteller und dadurch einen besseren technischen Support und auch Zugang zu neuesten Software-Updates. Und jeder von uns, der bereits Software in Produktion verantwortet hat, weiß auch, wie entscheidend das ist, dass in Produktion Probleme schnell behoben werden können und dass dadurch die Betriebssicherheit gewährleistet wird. Und letztlich ist der Kern des Wunsches, dass wir die Situation vermeiden, dass Dienstleister Leistungen zu einem Kampfpreis anbieten, ohne den Open-Source-Hersteller als Partner für die Weiterentwicklung, für die Wartung oder auch für den Support einzubeziehen. Denn ja, machen wir uns nichts vor. Das ist nach kurzer Zeit eine Lose-Lose-Lose-Situation. Ja, dreimal. Warum? Weil die Verlierer in diese Situation wären der Auftraggeber, der Auftragnehmer und letztlich auch der Hersteller der Open Source Software. Und Nadine, wenn du mir noch einen zweiten Wunsch erlaubst, und
Na
weil wir ja
klar.
kurz, super, und weil wir auch kurz vor der Fußball-WM sind, ich wünsche mir auch, dass A12 von den zukünftigen potenziellen Kunden so angesehen und behandelt wird wie die spanische Nationalmannschaft, also als Favorit.
Das musste jetzt noch kommen.
Das musste natürlich kommen. Aber letztlich, also im Endeffekt hoffe ich, dass das A12 zeigt, dass Deutschland und Europa eigenständige digitale Infrastruktur auf höchstem Niveau bauen können.
Das, denke ich, wünschen wir uns alle. Vielen Dank dir, Sergio, für diesen umfangreichen Einblick in A12 und die kommende Open-Source-Schaltung. Ich danke dir für deine Zeit und bin gespannt, was wir von A12 in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren so zu hören bekommen.
Super, Nadine. Vielen, vielen Dank für die tolle Moderation. Ich freue mich schon auf das nächste Interview mit dir.
Alles klar, dann verabschieden wir uns für heute. Tschüss.
Ciao, ciao.